Erstmal herzlich willkommen zum ersten jungen netzpolitischen Abend hier im Labor. Diese Reihe, die jetzt nochmal zwei weitere Veranstaltungen bekommt, ist dafür gedacht, um so eine Einführung zu geben in netzpolitische Themen. Als allererstes beginnen wir mit der Aussage, ich habe doch nichts zu verbergen. Wie mächtig sind Datensammlungen über mich, um so ein Datenschutz- und Privatsphäre-Thema so ein bisschen aufzugreifen, warum das überhaupt relevant ist, warum wir darüber überhaupt drüber reden müssen. Und inwieweit das grundsätzlich auch für unser alltägliches Leben und das Nutzen von digitalen Medien und so weiter relevant ist. Es kommen noch zwei weitere Veranstaltungen, wie gesagt, nämlich einmal über mögliche Facebook-Alternativen oder auch WhatsApp und so weiter, wo wir einfach mal darauf eingehen, welche Aspekte sind denn überhaupt relevant für Facebook-Alternativen, damit wir da mal so bestimmte Gradmesser haben, so bestimmte Maßstäbe, was muss alles erfüllt sein, Open Source, Dezentralität und so weiter. Das kommt alles nächsten Monat, letzten Donnerstag im Monat auch wieder um 18 Uhr. Und danach ist dann nochmal eine Veranstaltung von Jugendhackt. Die kommen hierhin, sind dann Gast bei uns und stellen dann mal ihr Projekt vor. Jugendhackt ist ein Projekt, was sich, glaube ich, erst in Berlin gegründet hat und dann sich so bundesweit ausgebreitet hat, wo Jugendliche so ab 10 bis 12 Jahre anfangen können mit offenen Daten und Programmierkenntnissen oder dann sich zu entwickelnden Programmierkenntnissen tolle Sachen schaffen können, unter anderem Karten oder es gab auch, glaube ich, Flüchtlings-Apps und so ein Kram. Also sehr, sehr viele hilfreiche Sachen, die man mal sich angucken kann und die Jungs und Mädels von Jugendhack dann mal vorstellen. Also auch was für Eltern, die sich einfach mal informieren wollen, wenn sie da selber mal ihre Kinder hinschicken möchten. Gut, wie gesagt, unser Fokus soll heute so ein bisschen oder eher auf dem Datenschutzaspekt und Privatheit und Privatsphäre-Aspekt liegen. Deswegen haben wir so einige Leitfragen bzw. Leitaussagen vorbereitet, nämlich einmal unsere Aussage zum Thema, dann solche Sachen, die einem immer wieder entgegnet werden, wenn man über Datenschutz und Privatsphäre reden möchte, nämlich ich gebe doch nur wenig von mir preis, ich habe zwar Facebook, aber die wenigen Daten, ich kontrolliere das auch sehr stark, ich mache da ja fast gar nichts, ich surfe ja nur rum und so weiter. Darauf wollen wir mal eine Antwort geben. Wir haben noch den Punkt so von wegen, dass man nicht unbedingt glaubt, dass die Technik das wirklich leisten kann, dass man daran zweifelt, dass die Technik schon weit genug fortgeschritten ist, obwohl man, wenn man ein bisschen überlegt, so im Bereich Siri oder so, also so Spracherkennung ja schon relativ weit ist. Dann einfach mal die Frage beantworten, was Metadaten überhaupt sind. Sind die überhaupt relevant? Warum muss ich das überhaupt wissen, was Metadaten sind und inwieweit haben die einen Einfluss darauf? Und dann noch so die beiden Aussagen, ich mache doch nichts Schlimmes, ja? Ich bin doch nicht einer der Bösen. Die Polizei und die Nachrichtendienste und so weiter und die Regierung wird schon wissen, was sie da tut, beziehungsweise auch die Unternehmen werden natürlich wissen, was sie da tun. Die halten sich ja sicherlich an an die gegebenen Gesetze. Das ist vielleicht auch manchmal das Problem, aber da kommen wir dann später zu. Und dann quasi so die Öffnung, man kann ja eh nichts machen. Kann man schon. Und da kommen wir dann gleich zu. Als allererstes also zur eigentlichen Thematik des Abends und zwar, ich habe doch nichts zu verbergen. Da haben wir ein schönes Beispiel, warum das doch relevant ist. In einem brandenburgischen Schwimmbad hat man jahrelang mit 40 installierten Kameras die Badegäste beobachtet. Und zwar auch im Umkleidebereich. Jetzt nicht in den Umkleiden selber, sondern nur in dem Bereich, wo die Randen rausgehen. Es gibt aber Unterwasserkameras und eben, wie gesagt, vom Parkplatz bis in den Eingangsbereich. Also wirklich einmal eine komplette Überwachung der ganzen Bereiche dort. Die Datenschutzbeauftragte Brandenburgs meinte dann in diesem Abschlussbericht, wo das dann rauskam und wo das dann angebracht worden ist, so, das wäre nicht so eine gute Idee gewesen von diesem brandenburgischen Schwimmbad und man sollte da doch mal überlegen, ob man da nicht auch gesetzliche Regelungen stärker einzieht, dass da nicht doch Privatheit vorgeht, als jetzt hier die Überwachung aller Badegäste. Der Punkt, warum ich das anbringe als Beispiel, ist eine normale Tätigkeit, wie ins Bad zu gehen, ja, oder sich zu entkleiden oder wie gesagt, auf die Toilette zu besuchen oder sowas, das sind normale Tätigkeiten. Aber man möchte nicht unbedingt Leute dabei haben. Ja? Also in einem gläsernen Kasten auf dem Klo zu sitzen, mitten auf dem Marktplatz, ist nicht unbedingt die schönste Vorstellung. Und deswegen ist diese Aussage, ich habe doch nichts zu verbergen, einfach schlichtweg falsch. Jeder hat etwas zu verbergen. Und das ist nicht schlimm. Es wirkt natürlich wie immer wie ein Vorwurf, wenn das so kommt, so von wegen, hast du etwas zu verbergen? Aber im Kern ist das quasi das Recht, was wir wahrnehmen, auf Privatsphäre und auf Privatheit. Wir haben auch einige Akteure, die da eine besondere Rolle spielen. Natürlich ist das jetzt eine komplett unvollständige Liste, aber es gibt natürlich auch bestimmte Personengruppen oder Personen, vor denen ich eher etwas zu verbergen habe als vor anderen. Oder wo bestimmte Informationen einfach nicht durchdringen sollen. Ja, dass man Geheimnisse hat, das ist alles gar kein Problem, weil das gehört dazu, sich zum Beispiel mit Meinungen auseinanderzusetzen, mit Bedürfnissen auseinanderzusetzen und auch Bedürfnisse zu entwickeln, dass man selber irgendwie erstmal herausfindet, was man überhaupt möchte. Ja, das gehört zu einem ganz normalen Entwicklungsprozess dazu, selber so ein bisschen herauszufinden, was macht mich denn als Person aus? Und was mag ich nicht, was gehört zu meinen Interessen? Und das muss nicht immer in der Öffentlichkeit stattfinden. Das muss nicht immer jeder wissen, weil erst dadurch kann, durch so einen in Anführungszeichen gewissen Graubereich, kann überhaupt erstmal eine moderate und interessante Auseinandersetzung überhaupt stattfinden, dadurch, dass es eben halt nicht jeder weiß. Familie und Freunde, also wenn es zum Beispiel um das Thema Outing geht, bei Homosexuellen ist das immer wieder ein Thema. Es ist eigentlich nichts Schlimmes, aber trotzdem ist es mit bestimmten Stereotypen und Klischees angelastet. Man selber lernt quasi sich selber erst kennen und seine Bedürfnisstrukturen und so weiter. Und da will man vielleicht nicht sofort, nachdem man das irgendwie merkt oder nachdem erstmal noch eine gewisse Ungenauigkeit da ist, weil man sich, wie gesagt, erst kennenlernt, will man das vielleicht nicht sofort der Familie und den Freunden erzählen. Auch aus gutem Grund. Ja? Das ist nur ein Beispiel, wo man etwas zu verbergen hat. Das typische Beispiel in Schulen und auch in Berufsschulen und so weiter ist, wenn es um das eigene Facebook-Profil geht und wie öffentlich ist das zum Beispiel, dass auch der zukünftige Chef durchaus nicht alles sehen sollte, wie ich mich auf einer Party verhalte, vielleicht auch nicht unbedingt, wer meine Freunde sind. Ja, das kann alles relevant sein, das zu verbergen. Staatliche Stellen, Polizei und Geheimdienste, klammern wir jetzt aus, weil das ist natürlich auch ein Punkt, um überhaupt Redefreiheit und so weiter zu nutzen, ist aber natürlich auch ein sehr abstraktes Thema, deswegen ist das nur um der Auflistung halber mal dabei. Und interessanter wird's, wo wir auch deutlich mehr mit Kontakt haben, ist so Shops und Firmen. Ja, man hat zum Beispiel, viele Leute sagen, ich habe da kein Problem mit, wenn wir angepasste Werbung bei Facebook geschaltet bekommen oder bei Amazon. Ja, das habe ich mal gekauft und davon leitet sich ab, dass ich auch noch das und das und das kaufen könnte, dass ich vielleicht Interesse daran habe. Ist ja erstmal nicht schlimm, ist ja gar kein Problem. Der Punkt ist, dass ich auch unterschiedliche Preise angegeben bekomme, je nachdem, ob ich in ein gewisses Raster falle. Das ist nicht überall so natürlich, aber es gibt, bei Amazon ist das, glaube ich, teilweise so, ich glaube, bei Steam war es auch schon mal so. Es gibt auf jeden Fall einige Shops, die diese Informationen nutzen, herausfinden, okay, du kaufst jetzt die teure Citizen-Uhr, das bedeutet, deine Bonität muss relativ hoch sein und so weiter. Dann gibt es natürlich auch noch gewisse Sachen, die du dann angeboten bekommst, wo du dann aber in eine Kategorie gepackt wirst, in eine Schublade gepackt wirst, aus der du nur sehr, sehr schwierig wieder rauskommst. Ja? Und du wirst erstmal dann nur Sachen bekommen, die vielleicht nicht dir entsprechen, aber die dir nur angeboten werden in der und der Form. Und das ist durchaus ein Problem beim ganz normalen Einkaufen, alltäglichen Einkaufen im Netz. Das ist nur ein Ausschnitt, wie gesagt, von einigen Akteuren, vor denen man etwas zu verbergen hat, aus gutem Grund. Auch bei Google ist es zum Beispiel so, ich will nicht dauernd auf mich zugeschnittene Suchergebnisse haben. Oft will ich einfach so nur das, was wirklich allgemein relevant wäre, herausfinden und nicht nur das, was irgendwie theoretisch meinen Vorlieben entsprechen könnte. Sondern ich will vielleicht auch mal die andere Seite von einem Meinungsspektrum mitbekommen und nicht immer nur mein eigenes. Und das ist auf Facebook teilweise halt noch ein bisschen krasser, weil durch diese Like-Möglichkeit gibt es natürlich noch andere, kommen da noch andere Probleme zu. Und dazu kommen wir nämlich jetzt. Nämlich zu der Aussage, ich gebe doch nur wenig von mir preis. Es gibt mehrere Studien zum Thema Likes und welche Auswirkungen Likes haben auf nicht nur die eigene Filterbubble, also die eigene Filterblase, die man sich aufbaut, mit den Medien, die man dann so reinbekommt. Ne? Immer nur das, was einen bestätigt, immer nur, also nichts Konfligierendes, sondern alles ist immer nur schön. Nicht nur das, sondern eben auch Aspekte, welche Informationen hat Facebook eigentlich über mich, nur anhand von Likes. Und da gab es bei der Stanford Graduate School of Business gab es eine App, die entwickelt worden ist, wo nur die Likes ausgewertet worden sind. Das heißt, kein Geschlecht und so weiter. Diese ganzen Angaben waren nicht vorhanden. Was dann aber durch die Likes herauskam, war nicht nur das Geschlecht, was man dann zumindest zu einem gewissen Prozentsatz festlegen konnte, sondern auch viele, viele andere Sachen. Homosexualität, also sexuelle Orientierung und so weiter. Das konnte man rausfinden. Was noch beeindruckender war, dass Michael Kosinski, der selber das Ganze geführt hat, selber nicht davon ausgegangen ist, dass man mit diesen nur mit ein paar Facebook-Likes herausfinden kann, ob die Eltern sich mal getrennt hatten. Also, dass man herausfinden kann, diese Person hat Eltern, die sich getrennt haben, nur anhand der Likes. Und da geht es noch nicht mal darum, dass das gerade in dem Moment passiert ist, sondern grundsätzlich. Ja? Die Leute sind 30, 40 Jahre alt, das liegt Jahre zurück, vielleicht Jahrzehnte zurück. Und trotzdem spiegelt sich das in der Art und Weise wieder, wie Leute ihre Inhalte liken und welche Sachen sie mögen und welche nicht. Natürlich funktioniert das umso besser, je mehr geliked worden ist, ganz klar. Aber selbst wenn ich nur auf Seiten gehe, man merkt das auch bei Facebook, gibt es Angaben darüber, hat deine Seite gesehen. Diese Informationen werden alle mitgespeichert. Ja? Auf was klicke ich, mit welchem zeitlichen Abstand, bin ich zögerlich dabei oder nicht? Wie gesagt, welche Personen gucke ich mir an? Und darauf, mit diesen wenigen Informationen, die sich dann aber langsam ansammeln, kann man natürlich immer bessere Profile von einem erstellen und jemanden immer dessen Verhalten versuchen, immer besser vorherzusehen. Und somit kann man aus dieser Kategorie, in der man dann mal ist, gar nicht mehr rausbrechen. Wir haben noch ein anderes Beispiel, wo es ebenfalls um Likes geht, nämlich von der University of Cambridge. Die hat diese sexuelle Orientierung rausfinden können, politische Einstellungen, Religion, den Grad an Intelligenz, emotionale Stabilität, was durchaus wichtig ist. Ja, wie sehr kann ich Leuten auf den Schlips treten, bis sie dann dementsprechende Reaktionen haben? Oder auch, ob man selber Drogen oder Alkohol missbraucht oder konsumiert. Wir haben jetzt mal hier so zwei Beispiele, die ich rausgesucht habe, die auch unter dem, wir haben ja überall Links in den Folien, wo man sich die ganzen Quellen nochmal angucken kann. In dem Bereich haben wir ja zum Beispiel jemand mag die Daily Show, ja, so wie Heute Show in den USA so ungefähr, nur besser. Jemand mag Gewitter, jemand mag Wissenschaft, jemand mag Morgan Freemans Stimme und Curly Fries, also lockige Pommes sind das. Sieht total Banane aus, aber gibt es natürlich in den USA. Ist wie gesagt natürlich jetzt auch in erster Linie auf die USA bzw. Großbritannien ausgelegt. Und dann hat man einen hohen IQ. Obwohl Curly Fries erstmal nichts damit zu tun haben mit dem IQ, aber es gibt zumindest eine statistische Korrelation, die wohl sehr, sehr signifikant ist, so dass man solche Ableitungen machen kann. Sachen, die erstmal nichts mit dem IQ an, zumindest von außen betrachtet, nichts damit zu tun haben. Genauso ist das hiermit. Wir können jetzt natürlich in eine Debatte einsteigen darüber, ist IQ überhaupt ein ordentlicher Gradmesser und so weiter. Es gibt noch andere Aspekte, das sind jetzt nur zwei Sachen, die ich rausgegriffen habe. Es gibt auch noch zur Homosexualität, Heterosexualität, Geschlecht und so weiter. Gibt es da noch weitere Beispiele, die man sich auch angucken kann, die ähnlich augenscheinlich nichts miteinander zu tun haben. Ja, so okay, man kann jetzt keine Ableitung machen, so Harley-Davidson, Fahrer sind blöd. Ja, das geht nicht. Aber es gibt gewisse Korrelationen. Das heißt, ich kann zumindest zu einem gewissen Prozentsatz eine Vorhersage oder zumindest eine Einschätzung machen. Das ist alles erstmal schätzen. Aber ist halt schon mal beeindruckend, ja? Wenn ich dann auf einmal bei DM einkaufe, dass ich dann in einer dementsprechenden Schublade lande. Nun gut, das dazu. Kommen wir zum Thema, das kann die Technik nicht. Und zwar haben wir dazu ein schönes Beispiel, was ich euch kurz präsentieren möchte. Und zwar geht es da um, Moment, geht es da um die Textanalyse. Und zwar, war das das? Nein. Das? Ja, das war das. Also, Das ist ein Textanalyse-Tool, auch von der University of Cambridge. Und dort wird, das ist jetzt hier nur so ein Platzhaltertext, ist natürlich alles in erster Linie auf Englisch. Mit 200 Worten alleine kann man bereits Kernkompetenzen, oder nicht Kernkompetenzen, sondern kann man Kernaspekte der Persönlichkeit festmachen. Wir werden uns kurz nochmal diese Eigenschaften angucken. Genau, da haben wir es. Und zwar, genau, die fünf großen Persönlichkeitseigenschaften, die nennen sich Big Five. Das ist in der Psychologie einfach, sind es diese Kategorien, wonach man festlegen kann, okay, du bist in dem Persönlichkeitsspektrum oder deine Persönlichkeit ist so und so ausgeprägt, um eine große Vergleichbarkeit statistischer Art zu haben. In dem Fall gibt es halt diese fünf Kategorien: Offenheit, also wie konservativ und traditionell bin ich eingestellt, so, man sollte sich an die Tradition halten, oder sage ich eher, ja, also ich bin da ganz locker, macht was ihr wollt. Gewissenhaftigkeit, bin ich da eher impulsiv oder bin ich eher organisiert und strukturiert. Extraversion, bin ich eher in mich gekehrt und schüchtern, obwohl das nicht unbedingt miteinander zu tun haben muss. Man muss nicht unbedingt schüchtern sein, um introvertiert zu sein. Aber zum Beispiel, ob ich eine soziale Abhängigkeit starke soziale Abhängigkeit nach außen habe, bin ich also viel mit Freunden weg oder macht das den Hauptteil meiner Hobbys und so weiter aus. Das ist so ein Aspekt. Liebenswürdigkeit im Sinne von, bin ich eher so ein Wettbewerbsteilnehmer, der eher im Wettbewerb mit anderen steht und das auch gerne hat, oder bin ich eher so ein Teamworker? Ja? Will ich eher, dass das Team zusammen vorankommt? Und als allerletztes, wie neurotisch bin ich? Nämlich, bin ich eher entspannt, ist der Stresspegel niedrig oder bin ich sehr, sehr schnell gestresst? Diese Aspekte kann man anhand dieser Textanalyse herausfinden. Ja, also man hat das auch nochmal überprüft. Das heißt, man hat einmal Leute nur diesen Test machen lassen und dann geguckt, ob mit dem Texttest genauso gut es herauszufinden ist, welche Einstellung man hat. Und hier haben wir jetzt, das ist jetzt natürlich ein Beispieltext, und hier sieht man dann ungefähre Prozentsätze, in welchem Bereich man denn da schwankt. Ja, also Sie haben jetzt natürlich hier einen Text ausgewählt, also welche Worte verwende ich und so weiter, um mich dementsprechend einzuordnen. Man muss überlegen, das sind psychologische Konzepte. Ja, die sind natürlich, wollen immer nah an der Erkenntnis sein, ob sie es immer sind. Das wird natürlich immer in der wissenschaftlichen Debatte eher mit eingebunden. Der Punkt aber hier ist ganz klar, dass das natürlich auch intern bei Facebook und Co. verwendet wird. Es gibt extra psychologische Abteilungen innerhalb von Facebook, wo solche sozialen Erhebungen stattfinden. Und wenn ich die Daten dazu habe und nicht nur 200 Worte, sondern deutlich mehr, dann kann ich natürlich noch bessere Einschätzungen machen und noch viel, viel detaillierter. Gut, also das ist also inzwischen schon technisch möglich. Ja, bitte? Ja, bitte, bitte.
Okay. Ist ja erstmal ja nur ein Modell, ne? Also die haben ja Annahmen, ne? Aber wie kriegen die denn den Rückschluss, ob das Modell überhaupt passt? Ne? Weil ich kann ja hingehen und kann Text analysieren und sage, der ist neurotisch oder was weiß ich. Keine Ahnung, aber in Wirklichkeit ist das vielleicht gar nicht. Ne? Mhm. Also irgendwo muss ich ja wieder so ein
Genau.
Ich brauche irgendwas, einen Input von der Realität, um zu sehen, das stimmt oder das stimmt nicht.
Genau, bei Facebook. Ja, genau, also. Ja, obwohl ich glaube, das ist sogar. Ja. Genau, und zwar. Inwieweit der Bezug zur Realität denn überhaupt bei solchen Konzepten, psychologischen Konzepten gegeben ist, wenn es quasi nur die Empirie innerhalb im digitalen Bereich gibt, anstatt die Empirie quasi mit den Leuten gibt. Ja. Hatte ich gerade ganz kurz schon erklärt, nämlich dass das zumindest an der University of Cambridge diese Kontrollgruppe es gegeben hat oder Gruppen gegeben hat und somit zumindest bei dem Beispiel das gegeben ist. Bei Facebook wird das ganz ähnlich sein. Ich gehe ganz stark davon aus, dass sie natürlich nicht nur einfach ihre Daten da auswerten und dann sagen, ja toll, jetzt haben wir Leute in Kategorien eingeteilt, sondern dass sie natürlich ebenfalls entweder sich auf andere Studien beziehen oder selber Studien durchführen, die unabhängig von Facebook sind, um eben zu gucken, wie gut sind unsere Daten. Und was sie auch ausprobieren, weil sie sind ja ein profitgetriebenes Unternehmen, ja, wie die meisten Unternehmen, so gibt es bestimmte Ziele, die erreicht werden sollen. Und da ist dann noch nicht mal wichtig, ob jetzt irgendwie, ob wir jetzt mit Introvertierten so und so umgehen müssen. Das ist denen quasi egal, sondern sie haben eine Kategorie und sie sagen, okay, wir möchten jetzt diese Gruppe, weil die nicht so gerne auf unsere Ad-Banner klickt, ja, die hat nicht so viel Spaß an Werbung. Da wollen wir dann lieber das und das rauskriegen. Ja, wir wollen bestimmte Werte ablesen. Wir haben alles ganz viele Statistiken und wir wollen bestimmte Werte haben. Wir wollen nämlich Klicks auf den Banner haben. Wie können wir das generieren? Also verändern Sie das Design oder bestimmte Elemente oder bestimmte Vorschlagsalgorithmen, damit eben genau diese Gruppe von Introvertierten, die normalerweise nicht draufklicken, doch draufklicken. Das heißt, Kontrollgruppe wäre sinnvoll, ist aber nicht immer nötig. Und das ist natürlich beängstigend auf der anderen Seite, weil hiermit ja nicht nur mit dem Klicken auf dem Ad-Banner in irgendeiner Weise was zu tun hat, sondern auch mit, weil sich so viele Leute auch über Facebook bilden oder im Medienkonsum aussetzen, hat das auch demokratische Aspekte. Ja? Welchen Einfluss hat quasi die Filterbubble, in der ich mich befinde und die Algorithmen dahinter, die mir Sachen vorschlagen, da auf meine Meinungsbildung und auf mein demokratisches Verständnis? Ja, die gucken, ob es eine Verhaltensänderung gibt. So ist es. Gut. Ja, bitte.
Ich habe auch noch eine Frage oder beziehungsweise eine Diskussion zu der Aussage an sich. Das kann die Technik nicht. Inwiefern kann die Technik denn vielleicht Sachen besser, die ein Mensch kann? Also ich kann mir vorstellen, dass man ja solche Klassifizierungen halt auch irgendwie im Bereich von Bewerbungen oder so macht. Mhm. Ja, und da gibt es ja irgendwie auch irgendwelche Personaler, die einen dann einstufen und gucken, der passt ins Unternehmen oder auf die Stelle oder so oder nicht. Inwiefern ist denn da die Technik eigentlich viel besser als der Mensch?
Man muss ja immer im Hinterkopf behalten, dass Programmierer auch nur Menschen sind und auch die Statistik und so weiter, zwar Ableitungen und so weiter halt, mathematische Ableitungen, aber der Punkt, der Kern des Ganzen ist, es ist ja irgendwie auf was ausgerichtet, ja, es ist ja funktional, ja, wir haben ein gewisses Ziel, wir wollen eben, wie gesagt, dass Leute klicken oder dass Leute so und so reagieren und so. Deswegen ist quasi, ob das ein Mensch oder ein Computer besser kann, ist schwierig, weil es immer noch nach den Maßstäben des Menschen läuft. Ja, das heißt, kann ein Computer das und das besser? Ist immer aus dem Wertesystem des Menschen, der ihn hergestellt hat, der ihn programmiert hat, zu sehen. Und wenn es jetzt, also da kommen natürlich so ganz, ganz viele Muster mit da einher, ja, so eine gewisse, was ist Leistung zum Beispiel? Also wir wollen irgendwie mathematisch beziehungsweise statistisch und digital herausfinden über Daten, sind Menschen leistungsfähig? Dann muss ich erstmal einen Begriff haben von Leistung, muss ich erstmal Leistung definieren. Und Leistung kann ganz unterschiedlich auswirken. Ist ein Künstler nicht leistungsfähig? Doch. Kann ein Computer das einschätzen? Und wie kommt man an solche Daten? Ja, er benutzt besonders viele Farben oder wenig Farben. Also bei so einem Bereich wäre es zum Beispiel wahnsinnig schwierig. Wenn ich aber sagen möchte, okay, der und der Arbeiter benötigt so und so viel Zeit und das nenne ich Leistung, also wenn er wenig Zeit für dieselbe Aufgabe verwendet, dann kann ich nach diesem Maßstab kann ich sagen, das kann der Computer besser ausrechnen, wenn ich an die Daten komme. Ja, also wenn ich festlegen kann, diese Person, wenn ich herausfinden kann, okay, so und so oft klickt er auf die bestimmten Elemente innerhalb unseres Netzwerks, internen sozialen Netzwerks der Firma zum Beispiel. Ja? Oder so und so schnell arbeitet er. Ist die Frage damit beantwortet oder war noch was unklar? Dann bitte.
Nee, ist gut beantwortet. Also ich hatte jetzt eigentlich in eine andere Richtung gedacht, dass wenn man dann den Algorithmus halt gut implementiert hat, dass der halt weniger Fehler macht, ne? Also Sachen, die ein Mensch vielleicht übersieht oder so,
bei genau.
Einer individuellen Einschätzung, wird dann so ein System ja eigentlich nicht passieren.
Genau das, also so ein bisschen wie, ne, ich fühle Temperatur, wenn ich ein Thermometer vor mir habe, dann kann das Thermometer besser festlegen, wie Temperatur da, also wie, welche Temperatur denn wirklich ist und nicht nur die gefühlte Temperatur. Das ist schon richtig. Aber diese Einteilung zum Beispiel innerhalb der Temperaturskala ist ja vom Menschen gemacht. Also ja, genau. Also ja, das ist möglich. Vor allem einfach aber auch die Masse an Daten, die vorhanden ist und in was für einer Geschwindigkeit die analysiert wird und dann mir die Kategorien auswirft, die ich sowieso haben will. Also das ist, ja, das können natürlich Rechner besser. Aber dafür muss ich natürlich auf Daten zugreifen, die vorhanden sind. Und es gibt ohne Ende Daten, die nicht vorhanden sind. Und deswegen, und Sachen, die übersehen werden, weil sie zum Beispiel vom Programmcode nicht abgedeckt werden oder weil sie einfach nicht erfassbar sind. Obwohl natürlich unsere ganzen Tools und so weiter ja, durch ständige Kameras überall und Videoaufnahmen und so weiter. Da gibt's, und 3D-Kameras, Tiefenschärfe, also hier Tiefenkameras, 3D-Kameras und so. Da kommt eine Menge auf uns zu an neuen Möglichkeiten, unsere Umgebung irgendwie wahrzunehmen, über eben digitale Geräte, die uns wieder diesen Zugang ermöglichen. Aber es gibt bestimmte Sachen, die kann halt ein Computer auch nicht. Ja? Die Frage ist, ob er es nicht irgendwann mal kann. Das werden wir dann herausfinden. Höchstens, also das ist dann die große Debatte über künstliche Intelligenz und so weiter. Da würde ich, glaube ich, heute darauf verzichten, weil das ist auch nicht mein Spezialgebiet. Aber das wäre zum Beispiel so ein Ding, von uns zu lernen und dadurch besser zu werden, weil man ja alles weiß, angeblich. Ja? Aber wie gesagt, das hängt dann auch immer von den Sensoren ab, die ich denn da habe, um diese Informationen rauszukriegen. So, gehen wir weiter und zwar in noch zwei weitere Beispiele, aber nur ganz kurz. Nämlich, was die Technik noch alles kann, ist unter anderem herauszufinden, welcher nächste Game of Thrones Charakter stirbt. Von einer Serie von HBO, glaube ich, ist es. Da gibt es tatsächlich Statistiken anhand von, ich bin gerade überlegen, ich glaube anhand von Untertiteln wird das festgemacht. Kann man sich da unter dem Link nochmal genauer angucken, wenn es einen wirklich interessiert. Game of Thrones ist ja eigentlich eine Buchreihe, die aber jetzt im Gegensatz zur Serie halt abspaltet, sich so ein bisschen abspaltet und dementsprechend auch so ein Eigenleben entwickelt, als Serie zumindest. Und dementsprechend es tatsächlich dann Unterschiede gibt und man nicht einfach nur ein Buch nachschlagen kann, wer als nächstes stirbt. Aber es gibt halt so statistische Wahrscheinlichkeiten herauszufinden, wann wer möglicherweise sterben könnte, zu welchem Prozentsatz. Das können inzwischen Maschinen. Und was auch sehr beeindruckend ist und was ich dann mal kurz noch hier mit einbetten möchte, ist das hier. Stellt euch folgendes Szenario vor, ihr fahrt mit der U-Bahn und auf einmal fotografiert euch jemand. Vielleicht merkt ihr das nicht, so wie er hier. Und es gibt ein Gesichtserkennungstool für Facebook, in dem Fall war es aber das russische Facebook, nämlich V-Kontakte oder vk.com. Gibt es ein Gesichtserkennungstool von einem dritten Anbieter und ich lade einfach ein Foto von jemandem, das ich gerade gemacht habe, hoch und finde sein VK-Kontakte-Profil, also Facebook-Profil. Und finde dann auf einmal, wie er sich selber im Netz darstellt. Und das ist wirklich beeindruckend, weil nicht nur, dass er hier wie der Bärenzwinger auftritt, sondern das führt sich halt so weiter. Wie stellen sich Leute selber dar? Und wenn man das jetzt mal, ne, oder so. Und das geht halt so weiter. Das ist wahrscheinlich eine Liste, oder? Ja, so ungefähr, genau. Also man kriegt dann erstmal das Profil und dann kannst du dir natürlich so quasi die Bilder alle angucken von dem Typen, den du da gefunden hast. Das ist nur ein Beispiel. Also der Punkt ist, es ist möglich und somit wird es auch gemacht. Also das war jetzt, ich glaube, sogar ein Kunstprojekt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, wir sind halt, also das auch zu akzeptieren, wir sind halt nicht dauernd gut aussehend. Manchmal auch gar nicht. Aber diesen Kontrast aufzuzeigen, ist natürlich erstmal interessant. Das Ding ist nur, Gesichtserkennung wird natürlich jetzt nicht nur für solche Projekte durchgeführt, sondern auch bei Videokameras. Also in Zukunft möglicherweise auch bei Überwachungskameras. Und wenn eine Kamera die Daten erhebt darüber, wo ich mich gerade befinde, wie lange und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das unbedingt die Stellen, die diese Kameras aufstellen, ja, die Deutsche Bahn oder Bundesbehörden oder so, ob ich unbedingt will, dass diese Daten vorhanden sind, wenn ich jetzt zum Beispiel zur AIDS-Hilfe gehe oder so. Ja? Also warum sollte der Staat das wissen? Obwohl es dann natürlich so bei Blutspende und so weiter gibt es dann noch andere Aspekte, wo es dann irgendwie relevant wird. Aber nicht jedes Stückchen Daten wird relevant. Oder ich möchte selber darüber entscheiden, wann was relevant wird. Also natürlich gibt es da immer Abstriche zu machen. Ne? Also bestimmte Daten zu haben, ob es jetzt zum Beispiel irgendwie Geschäftsdaten oder sowas sind, also wenn es zum Beispiel um Unternehmen geht, also Institutionen, ist das natürlich wichtig fürs Finanzamt zu wissen und das auch einfordern zu können. Wir wollen diese Daten haben. Aber wenn es um den Schutz des Individuums geht, dann gelten andere Maßstäbe. Die muss man aushandeln. Und deswegen geht es gar nicht darum, dass ich jetzt sage, das ist irgendwie schlecht oder so, sondern es geht eigentlich im Kern darum, überhaupt erstmal eine Debatte anzustoßen, dass das ein Problem ist oder dass man das zumindest eine Thematik ist, über die man reden muss. Und es gibt Leute, wie von der Post-Privacy-Bewegung, die sagen, Privatsphäre ist nicht mehr nötig. Wir sind sowieso alle transparent. Interessant wird es dann, wenn man dann sich die Leute anschaut, die quasi die großen Tools haben, nämlich Mark Zuckerberg zum Beispiel ist sehr darauf bedacht, Daten von sich aus Facebook rauszuhalten. Ja? Jetzt kann man natürlich fragen, warum? Ja, weil bestimmte Informationen oder ein gewisses Wissen über eine Person eine Macht verleiht. Und da geht es gar nicht darum, ich habe jetzt Macht über dich, sondern es geht darum, wenn ich etwas weiß, was du nicht weißt, habe ich in dem Moment Macht über dich, wenn es in der Thematik irgendwie relevant ist. Aber nur dann. So, und wenn ich aber viel über eine Person weiß, ist es vielleicht öfters relevant als in anderen Situationen. Als wenn ich jetzt einfach nur weiß, wie hoch ist der Eiffelturm. Das mag in der einen Situation relevant sein, dann aber nicht. Aber wenn ich weiß, wie du tickst, dann ist es vielleicht deutlich öfters relevant, wenn ich viel mit dir zu tun habe. Und das kann ein Problem sein. Das nun mal als so ein schönes Beispiel. Es gibt natürlich noch weitere Bilder. Und es ist echt ein interessanter Kontrast. Nun ja, kann man sich dann nochmal angucken. Wir haben ja die Links dann dementsprechend in der Präsentation. Gut, nur das dazu, was so Technik alles machen kann. Wir kommen jetzt zur endgültigen Frage, nämlich, was sind Metadaten? Metadaten, Meta ist ja zwischen und oder oben drüber, Überkategorie quasi. Metadaten sind Daten über Daten. Ne? Also nicht der Inhalt einer SMS, so von wegen, hab dich lieb, bin um 9 Uhr vorbei, dann bei dir, bla, sondern nur X hat Y eine Nachricht gesendet. Und zwar um so und so viel Uhr, beziehungsweise wenn es um Telefonate geht, gibt es dann nochmal die Anrufszeit. Und das kann relevant sein. Wenn ich weiß, wie lange bestimmte Nummern miteinander sich unterhalten und ich vielleicht sogar herausfinde, wem die Nummern gehören, kann ich natürlich auch Rückschlüsse darauf ziehen, okay, haben die ein besonders intensives Gespräch? Wenn ich nur beim Arzt anrufen muss wegen einem Termin, Nun gut, das ganz kurz zu Metadaten. Und jetzt soll es ein Fallbeispiel geben. Und zwar eine kurze Vorgeschichte. Hanna ist 16 Jahre alt, nehmen wir jetzt an. Das ist ein ganz normales Fallbeispiel, was wir uns ausgedacht haben. Ihre Eltern haben ihr vor wenigen Wochen erst ein neues Smartphone geschenkt, bei dem jetzt Mails und Apps und so weiter noch nicht so ganz installiert sind. Aber SMS und Telefonieren und so weiter, das macht sie schon eine Weile. Und quasi die wichtigsten Nummern hat sie eingespeichert. Dazu gehört unter anderem die Nummer von ihrem Freund, die Nummer von der Schule für Notfälle und so weiter. Seit einigen Tagen verhält sich Hanna komisch, ihre Eltern wollen wissen, was los ist, aber sie spricht nicht darüber und ihre Eltern machen sich natürlich große Sorgen. Ihre Mutter beobachtet Hanna einmal genau dabei, als sie ihren PIN fürs Handy eingibt und merkt sich diesen. Als Hanna einmal für längere Zeit im Bad ist, nutzen die Eltern die Gunst der Stunde und suchen aus Sorge in Hannas Smartphone nach einer Antwort. Man hätte es jetzt noch blumiger ausgestalten können, so von wegen, warum sich die Eltern jetzt so wahnsinnige Sorgen machen, was für ein Verhalten Hanna an den Tag legt. Aber wir gehen einfach mal davon, die Eltern sind total perplex, sie wissen nicht, wie sie jetzt noch mit ihrer Tochter umgehen sollen, wissen sich keinen Ausweg, also nutzen sie den. Ja, und das gilt nicht, es geht erstmal nur für das Argument. Und wir spielen jetzt mal ganz kurz die Eltern. Wir gucken uns nämlich jetzt mal das Smartphone an. Und zwar nur alleine die Information, die wir aus der Anrufliste bekommen. Und zwar folgendes. Erster Anruf am Freitag, 7.54 Uhr, im Sekretariat der Schule. Hat 6 Minuten gedauert. Und so weiter. Das geht jetzt immer so weiter. So. Gleich kommt die Auflösung. Aber erstmal würde ich noch Folgendes hinzufügen. Wir haben nämlich diese Anrufliste und diese unbekannten Nummern heißt nicht, dass sie unterdrückt sind, sondern es bedeutet einfach nur, die sind nicht im Telefonbuch. Was macht man also, wenn man Nummern nicht weiß? Man googelt sie. Könnte ja sein, dass sie tatsächlich irgendwo verfügbar sind. Also gucke ich, ob ich diese Nummern irgendwo real existierend im Netz finde. Muss ja nicht immer gleich eine private Nummer sein. Sieht auch nach der Vorwahl zum Beispiel nicht so aus. Was kommt raus? Folgende drei unbekannte Nummern finden wir jetzt. Einmal vom Hausarzt, Punkt 2. Einmal vom Frauenarzt, Punkt 3. Und einmal von Pro Familia, Punkt 8. Wir haben relativ wenig Informationen. Das sind nur Metadaten und die paar Informationen, die sind leicht zu beschaffen. Und jetzt würde ich einfach vorschlagen, vielleicht habt ihr irgendwelche Vorschläge, welche Story sich dahinter verbirgt. Bitte. Sie ist wahrscheinlich schwanger. Ja, es könnte sein. Aber was soll das hier mit den Anrufversuchen und so weiter? Also nur weil sie bei Pro Familia anruft, vielleicht arbeitet sie ja da auch nur, ist ja nur ein Praktikum oder so. Frauenarzt, ja, komm, geht man mal zur Überprüfung. Ja, ist ja jetzt kein Problem. Aber also Vielleicht kann man da noch ein bisschen weiter interpretieren. Ja?
Wir sind ja alle am selben Tag, also
genau,
am halben Tag oder so, also von 7 nach 8 Uhr sogar bis 14 Uhr. Also die sind ja schon irgendwie, stehen ja im Zusammenhang.
Mhm. Dann haben wir noch so Sachen wie, also Schatz ist natürlich ihr Freund oder Freundin, aber wir gehen jetzt mal von Freund aus.
Auch die Dauer der Telefonate, ne?
Mhm.
Also warum soll ich bei Pro Familia meinem Arbeitgeber anrufen und 30 Minuten telefonieren, wenn ich wahrscheinlich eine Stunde später eh da auftauche, um zu sagen, ich komme eine Viertelstunde später, weil was im Bahn ist zu spät.
Mhm. Genau, wenn ich mich nur abmelden würde, brauche ich ja keine 30 Minuten dafür. Vor allem kommt dann schon längst die nächste Bahn.
Das nicht nur in der Großstadt.
Ja, das stimmt, ja. Noch irgendwelche anderen Vorschläge? Auch mal so, also Schwangerschaft war ja so eines der Kernsachen. Gibt es auch irgendwelche anderen Vorschläge, also noch andere Interpretationsmuster? Das würde mich mal interessieren, ob es noch davon abgeleitet andere Sachen gäbe, wie man es auch verstehen könnte.
Eine Geschlechtskrankheit?
Ja, wäre auch möglich, ja. Pro Familia ist ja nicht nur für Familien zuständig, sondern hat noch andere Bereiche, ja. Okay, gut. Wunderbar, ganz großartig, sehr viele schöne Vorschläge. Wir lösen mal auf. Hanna ist seit längerer Zeit mit ihrem Freund zusammen. Das Kondom war verrutscht, aber sie hoffte einfach, dass nichts passiert ist. Am Freitag war ihr übel, deswegen hat sie in der Schule angerufen, kurz bevor die Schule begonnen hat, um eben genau die Uhrzeit. Danach ging sie zum Hausarzt, um mal zu gucken, ob sie denn einfach nur irgendwie sonst irgendwie Übelkeit hat, ob irgendwie Magen-Darm oder sonst irgendwas ist. Der Hausarzt hat sie dann zum Frauenarzt vermittelt, da hat sie dann eben noch einen kurzfristigen Termin bekommen. Und stellte dann letztendlich ihre Schwangerschaft fest. Das hätte natürlich auch anders stattfinden können, aber es war jetzt der einfachste Weg, anstatt jetzt einfach irgendwie noch einen Schwangerschaftstest zu machen. Könnte aber auch sein, dass da irgendwie Schwangerschaftstest noch zwischendurch passiert ist, aber der Frauenarzt hat das dann nochmal letztendlich festgestellt. Dann versuchte sie verzweifelt, ihren Freund zu erreichen, deswegen die mehreren Anrufversuche, weil der Freund ist natürlich in die Schule gegangen und ne, sind ja beide 16, 17 ungefähr. Der hat dann zurückgerufen und eine Stunde 17 ist halt durchaus schon ein längeres und intensiveres Gespräch, würde man behaupten. Und dann hat ihr Freund die Idee gehabt, ruf doch mal bei Pro Familia an, weil sie selber sich nicht dafür bereit fühlte, ihren Eltern das zu erzählen. Da hatte sie wohl nicht genügend Vertrauen zu, aus welchen Gründen auch immer. Aber sie wollte dann sich eher an eine offizielle Stelle wenden, um zu gucken, was gibt's denn jetzt für Möglichkeiten. Pro Familia war jetzt nur ein Punkt. Es gibt natürlich noch andere Institutionen, die das ebenfalls machen könnten. Wie gesagt, um eine Erstberatung zu vereinbaren. Und deswegen hat das 30 Minuten gedauert. Nicht nur das zu vereinbaren, sondern auch zu sagen, hey, ich bin in der und der Situation, so dieses ganze, das ganze Feld irgendwie abzudecken, damit Pro Familia auch ungefähr weiß, worum es sich da handelt. Also, wunderbar. Wir haben wahnsinnig wenig Informationen gehabt. Eine Mini-Recherche von 3 Nummern in Google eingetippt. Und haben eine Story, die durchaus romanreif wäre. Ein bisschen mehr Einführung und vielleicht noch irgendwie ein Happy End da dran. Es ist wirklich, also wir haben uns das so ausgedacht und hat sogar Spaß gemacht, sich das auszudenken. Aber es soll halt auch symbolisch dafür sein, dass Metadaten Daten sind. Sie heißen nicht ohne Grund Metadaten. Und dementsprechend ebenfalls Sachen davon ableitbar sind. Und das wird dann relevant zum Beispiel bei WhatsApp, wo es jetzt Verschlüsselung gibt. Ja, aber es gibt Metadaten. Ja, bei Mail genauso. Ja, wenn ich weiß, okay, diese beiden Personen kommunizieren miteinander, aber ich weiß nicht warum oder wie viel oder was auch immer. Bei so Telefonaten, so einem einfachen Beispiel, ist es natürlich relevanter. Wir kommen aber jetzt zu einem anderen Thema, wo es dann wieder ein bisschen politischer wird, nämlich zu den Vorratsdaten. Und zwar ist bei den Vorratsdaten wird explizit erstmal nur auf Metadaten zurückgegriffen. Vorratsdaten bzw. die Vorratsdatenspeicherung ist ein Gesetzabschnitt, der quasi, der in 2008 in Deutschland eingeführt worden ist, weil die EU quasi die Vorgaben hat, dass Vorratsdatenspeicherung eingeführt werden muss. Also die mussten dann dementsprechend national ratifiziert werden, also umgesetzt werden in nationale Gesetze. Dann wurde es irgendwann wieder aufgehoben. Jetzt haben wir seit Ende des Jahres ungefähr wieder eine neue Art der Vorratsdatenspeicherung. Und besonders interessant ist es halt, dass das total ohne Anlass passiert. Vorratsdatenspeicherung, also dass Daten von genau diesen Informationen, ja, ich bin an dem Ort, ich telefoniere mit dem um so und so viel Uhrzeit, also das, was wir quasi in einer Anrufliste finden könnten, liegt bei der Polizei einfach da. Ohne, dass es irgendeinen Grund gäbe, diese Information explizit über mich, jemanden, der nicht vorbestraft ist, jemand, der Polizei, der höchstens mal bei der Polizei angerufen hat, weil er Notruf gewählt hat. Trotzdem liegen diese Daten bei der Polizei bzw. bei bestimmten Behörden. Und interessanterweise, Bayern will oder hat vor, dass der Verfassungsschutz auf diese Daten zugreift. Das heißt, auf Informationen von Millionen von Bundesbürgern, die sich aber keiner Schuld bewusst sind und auch keine Schuld haben. Ja. Wir haben jetzt mal ein Beispiel von 6 Monaten. Ich habe leider jetzt erstmal die Informationen über den aktuellen Stand der Vorratsdatenspeicherung nicht, wie das jetzt derzeit in Deutschland genau ausgestaltet ist. Aber wie gesagt, es geht vor allem um Metadaten. Es gab vor Jahren mal Balthasar Gledli, ein Schweizer Parlamentarier der Grünen, der hat mal gesagt, wisst ihr was, sammelt einfach mal Informationen von mir über 6 Monate. Und das hat man gemacht. Und was dabei rumkam, war eine Karte. Und zwar, wir gehen jetzt mal hier hin, genau, eine Karte. Und zwar, das ist natürlich jetzt schon ein paar Tage alt, das steht jetzt leider nicht da. Da, genau, danke, so ist es. 16.01.2013. Und da kann man jetzt einfach mal ablaufen lassen. Natürlich in einer gewissen Geschwindigkeit. Da haben wir 1 Uhr morgens, 2 Uhr morgens. Erstmal merkt man nichts. Wie gesagt, diese Informationen sind von ihm zur Verfügung gestellt worden, zur Open Data City. Die haben die bereinigt, haben also Namen rausgenommen oder haben überhaupt Namen eingefügt, damit das auch relevant wird. Okay, wenn ich weiß, das ist die Assistentin von Balthasar Gledli, dann kann ich diese Verbindung zum Beispiel setzen und. Zum Beispiel, ne, Anruf, sonstiger Kontakt, SMS und. Es sind da noch Informationen drin, zum Beispiel von Facebook-Posts und E-Mails, die jetzt zum Beispiel in unserem Beispiel rausgenommen worden sind extra, um zu zeigen, mit wie wenig Daten ich eigentlich solche Informationen rauskriege. Hier sind auch die Tweets und Facebook-Posts auch noch vernetzt jeweils. Wann wurde welcher abgeschickt? Das heißt, ich kann zum Beispiel hier einfach mal, das ist natürlich jetzt eine super Stelle, da ist ein Tweet. So, und dann sehe ich zum Beispiel hier unten den Inhalt des Tweets. Also das ist sehr schön aufbereitet, um einfach mal zu zeigen, was Vorratsdatenspeicherung quasi über einen speichert und was ich rausfinden kann, wenn ich das dann auch nochmal so schön angezeigt bekomme. Ja, die kriegen ja nicht einfach nur eine Datenbank dahingesetzt bei der Polizei, sondern die müssen damit ja auch arbeiten. Und dementsprechend gibt es solche Sachen und das halt über jeden Bundesbürger quasi bei der Polizei zu Hause für jeden zum Nutzen, in Anführungszeichen. Es gibt noch irgendwie solche Sachen wie Richtervorbehalte und so weiter, die irgendwie da eine Begrenzung einführen sollen. Da gibt es die Kritik daran, dass Richtervorbehalte viel zu selten Nein sagen. Also das heißt, die Richter sind meistens nicht gut genug oder nicht gut genug ausgebildet in dem Bereich, in bestimmten Bereichen, was für Auswirkungen das hat, diese Daten freizugeben. Es gibt zu wenig Richter, die überhaupt die Zeit dafür haben. Die sagen einfach, ja, die werden schon wissen, was sie da tun wollen. Und es gibt das schöne Beispiel von dem Polizisten, der Vater ist und dessen Tochter gerade einen neuen Freund hat, der dann einfach mal kurz überprüft wird, polizeilich. Ja? Und da man unter Kollegen ist, ist das jetzt auch nicht so das Riesenproblem, ja? Weil hätte ja wirklich sein können, dass da irgendwas Böses ist. So. Ist ja erstmal, also kann man nachvollziehen, den Vater, aber das Problem ist, dass halt der Zugriff vorhanden ist und dass dadurch natürlich bestimmte Informationen, man an bestimmte Informationen rankommt, nur weil man in einer bestimmten Behörde und einem bestimmten Beruf ausübt, wie beim Verfassungsschutz ja auch, und dann an Daten kommt, an die andere halt nicht kommen. Ohne dass es einen Grund dafür gibt. Also ohne dass es einen kriminalistischen Grund dafür gibt. Ein Unterschied natürlich ist die Überwachung von Leuten, die verdächtig sind. Da gibt es dann natürlich auch eine Debatte, okay, wie viel darf da überwacht werden? Aber es ist immer noch eine ganz andere Kategorie, wenn ich Verdächtige observiere, als wenn ich alle Bundesbürger observiere. Und sehen kann, wann die Tweets absenden und welche oder so. Ja, man kann natürlich auch solche Informationen miteinander verknüpfen, ist ja klar.
So.
Bitte.
Ich habe mal, also ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber ich habe gehört, dass es in Deutschland so ist, dass wenn Richter so einen Beschluss eben ablehnen, dann müssen sie eine Begründung dazu schreiben. Eine gute Begründung. Und wenn sie den akzeptieren, dann nicht.
Ah, ja, genau. Das ist also, wenn Richter bei der Ablehnung eine Begründung mitliefern sollen, im Gegensatz zur Bestätigung, dann gibt es natürlich quasi so ein Nudging, nennt sich das. Also es gibt einen Drang dazu, dann eher Ja zu sagen als Nein zu sagen, weil die Begründung natürlich mehr Aufwand bedeutet. Und wenn du wenig Zeit hast, dann sagst du ja, 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 ja. Außer du siehst wirklich irgendwie einen krassen Verstoß. Aber dazu brauchst du natürlich auch das Know-how. Und das hat halt nicht jeder Richter. Das ist auch kein Vorwurf an die Richter, sondern dann müssen die Richter einfach besser ausgestattet werden, ausgebildet werden oder eben halt nur Leute, die, also Richter, die sich dann auf Sachen spezialisiert haben, die dann auch ein ordentliches Urteil darüber fällen können. Also da fehlt es dann an interner Struktur. Aber wenn da eben wirklich so ist, das müsste ich jetzt nachgucken, aber die Vorratsdatenspeicherungsseite der Wikipedia ist sehr, sehr gut. Nebenbei bemerkt, nochmal so. Kann man sich sehr, also kann man sich jetzt ellenlang mit auseinandersetzen. Ich wollte nur das Beispiel geben, wenig Metadaten gleich trotzdem wahnsinnig viele Informationen und Interpretationsmöglichkeiten natürlich auch. Ja, man kann natürlich auch daneben liegen mit seinen Interpretationen. Aber man kann halt auch eine komplette Überprüfung der jeweiligen Person haben und das ohne Grund wohlgemerkt.
Mir fällt gerade jetzt
bitte.
Das, was ich gesagt habe, das ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob sich das jetzt geändert hat in den letzten Jahren, aber es war oder ist auf jeden Fall bei Hausdurchsuchungen so.
Bei Hausdurchsuchungen ist das so, okay.
Wenn wir einen Durchsuchungsbeschluss haben wollen, muss der Richter das ja bestätigen. Wenn er es bestätigt, muss er keine Begründung liefern. Wenn er es ablehnt, dann muss er eine Begründung dazu schreiben.
Aber da haben wir natürlich auch ein Problem, ne? Also das heißt, es werden dauernd Hausdurchsuchungen durchgeführt, ohne dass der, also nur weil es keine Begründung gibt, es abzulehnen. Schwierig. Also, nun ja. Aber danke für die Ergänzung, wunderbar. So, genau, interessant war noch die Aussage, die steht auch unten auf der Seite, die ich euch gerade gezeigt habe. Man konnte seine Geschwindigkeit messen, wann er am schnellsten war innerhalb dieser 6 Monate. Nämlich seine höchste Geschwindigkeit betrug etwa 180 Stundenkilometer während einer Zugfahrt am 9.04. um 15.15 Uhr. Also wenn ich solche Informationen, wenn ich die Daten habe und die Informationen richtig verknüpfe und mir das dann auch doch so schön anzeigen lasse, dann kann ich damit auch super arbeiten. Dann weiß ich, mit wem er wann wie Kontakt hatte. Ja, vielleicht welche Affäre er hat. Nun ja, wie gesagt, da war es jetzt noch speziell E-Mails, Facebook und Tweets. E-Mails sind ja in der deutschen Vorratsdatenspeicherung ausgenommen. So, kommen wir zu einem anderen Beispiel, beziehungsweise zu auch dem anderen Thema. Ich mache doch nichts Schlimmes. Ich bin ein unbescholtener Bürger, aber wie wir gerade gesehen haben, durchaus überwacht. Auch ohne BND und irgendwelche Dienste, auch wenn die da in Zukunft halt Zugriff drauf bekommen, wie in Bayern. Ich mache doch nichts Schlimmes. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich bin weder Hacker noch sonst irgendwas. Ich bin einfach nur jemand, der gerne auf Amazon surft und auf Facebook rumlungert und im Schützenverein des lokalen Stadtteils ist. So. Aber interessant wird's, wenn man Hochschulsportökonom ist in den USA und dann verhört wird, weil sich Folgendes zugetragen hat. Man sitzt in einem Flug. Man will, glaube ich, von Pennsylvania oder nach Pennsylvania. Man fliegt, also man möchte fliegen. Geht durch das Gate, setzt sich in das Flugzeug und fängt an, ach, ich habe gerade noch mal irgendwelche Überlegungen zu bestimmten ökonomischen Theorien, das muss ich mal aufschreiben und schreibt mathematische Gleichungen auf. Kann man ja machen. Ist nur blöd, wenn neben einer einem sitzt und das nicht versteht. Und dann sagt, diese Schriftzeichen, also natürlich nicht sagt, sondern denkt, diese Schriftzeichen sehen aber sehr fremd aus. Wer weiß, was der da treibt? Und sich dann dieser Sitznachbar oder Nachbarin, ich weiß gar nicht, ob das angegeben worden ist, dann der Stewardess sagt, hören Sie mal, mir ist ein bisschen übel, könnte ich nicht ganz kurz, dann geht der Sitznachbar aus der Reihe, spricht mit der Stewardess, ich habe da drüben gerade gesehen, da ist der Typ da und der schreibt da Sachen auf. Und die Stewardess dann sagt, alles klar, wir sagen dann den Leuten Bescheid. Das Flugzeug auf der Startbahn bereits ist und dann aufgehalten wird, eben genau wegen so einer Geschichte, dann wieder zurück ans Gate fährt und ohne Ende Verspätung dann natürlich hat und der Typ rausgebracht wird, beziehungsweise dann rausgebeten wird und dann ihn so 3 Men in Black begrüßen und sagen, hören Sie mal, haben Sie vielleicht mit dem und dem zu tun? Oder, also das mit dem Nachbar ist jetzt nur ein Beispiel, aber es wurden noch so andere Fragen gestellt und so weiter. Wer sind Sie überhaupt? Was machen Sie hier? Und bla bla bla. Und das nur, weil du ein paar mathematische Gleichungen auf ein Stück Papier gepackt hast. Das heißt, worauf ich damit hinaus möchte, ist, es gibt natürlich staatliche Strukturen, die da irgendwie relevant für sind. Es gibt bestimmte juristische und rechtswissenschaftliche Regelungen, warum das so ist, gesetzliche Regelungen, warum das Flugzeug umkehren muss, wer da wie angerufen werden muss. Aber der Punkt ist, bei all der Sicherheit, die man dann angeblich haben möchte oder hat, werden Leute, die mathematische Gleichungen in einem Flugzeug aufschreiben, auf einmal vom FBI befragt, ohne dass es wirklich einen Grund dafür gibt. Aber das ist echt, also ich fand es einfach ein sehr absurdes Beispiel und das gibt es zigfach auch in anderen Bereichen. Ja? Leute, die den Koran lesen, sind auf einmal im Raster der Islamisten reingerutscht oder kommen da gar nicht mehr raus, obwohl sie es nicht sind. Und also ganz, ganz schwierig. Da gibt es ganz, ganz viele Bereiche, wo das ein großes Problem darstellt. Das ist, wie gesagt, nur ein Beispiel dafür, so ich mache ja nichts Schlimmes, aber ich kann halt trotzdem Opfer von solchen Überwachungsmaßnahmen oder eben auch von den gesetzlichen Vorgaben für Sicherheitspolitik sein. Ein anderes Beispiel ist Deutschland. Und zwar beim Fußball. Ich bin jetzt persönlich nicht so ein Fußballfan. Aber es gibt seit 1994 gibt es eine Datenbank. Die nennt sich Dateigewalttätersport. Die ist bundesweit, da die Polizei ja von den dementsprechenden Bundesländern organisiert wird, vernetzen die sich darüber, über diese Datei. Da gibt es bestimmte Vorgaben, was da reinkommt und was da nicht reinkommt, was da rein darf und was da nicht rein darf. Es ist ja erstmal okay, kann man ja dann debattieren, ob dieses Gesetz, was das möglich macht, so sinnvoll ist, ob diese Vernetzung so toll ist. Aber wir gehen einfach mal davon aus, das ist offiziell, das wissen wir, dass diese Datenbank existiert und es gibt bestimmte Vorgaben. Wunderbar. Es gibt aber auch geheime Datenbanken der Polizei. Und das ist ein Problem, weil wir darüber natürlich nichts wissen und dementsprechend auch nicht unsere Meinung dazu irgendwie kundtun können. Das ist dann rausgekommen durch, glaube ich, Informationsfreiheitsanfragen, die das dann überhaupt erst aufgedeckt haben und Journalisten, die sich dann dafür eingesetzt haben, dass überhaupt rauskommt, dass es solche Datenbanken gibt. In solchen Datenbanken werden, wie man da auch sehen kann, Gewalttäter im Bereich Fußballkriminalität, also Hooligans und Ultras, die irgendwie gewalttätig sind oder sonst irgendwelche Aktionen durchführen, die irgendwie illegal sind, werden darin gesammelt. Das kann hilfreich sein, um Leute irgendwie rauszusortieren. Gehen wir mal davon aus, das wäre jetzt eine super Sache. Wenn du jetzt solche Geheimlisten hast, hast du aber zum Beispiel gar keine Vorgaben mehr, wer da überhaupt rein darf und wer nicht. Und wenn du so eine geheime Liste hast, kann halt jeder da rein. Also das heißt, es gibt keine gesetzlichen Vorgaben, wer da rein darf und wer nicht. Das bedeutet, jeder, der irgendwann mal ein Fußballspiel sich angucken möchte, könnte bei einem Kontakt mit der Polizei in so einer Datenbank landen und kommt dann nur ganz, ganz schwer wieder raus. Das ist, glaube ich, sogar schon bei der oberen Datenbank, die offiziell ist, ein Problem, wie diese Leute wieder rauskommen. Ja, weil, weiß ich nicht, dann darfst du nie wieder ein Spiel besuchen, so ungefähr, nur weil du seit 10 Jahren in dieser Datenbank drin festsitzt, ohne dass irgendetwas da relevant war, danach irgendwie was passiert ist. Vielleicht war es mal ein Jugendstreich oder du hast das irgendwie, weiß ich nicht, 2-3 Jahre lang bis bei den Ultras mitgelaufen, hast irgendwie dummes Zeug gemacht, alles nicht so geil. Und bist dann irgendwie 25 und willst dir mal wieder ein Spiel deiner Heimatmannschaft angucken und dann kommst du nicht rein, weil du in so einer Datenbank bist. Also da muss es, also ich glaube, es gibt aber noch in der offiziellen Datenbank auch da wieder so Routinen, die dann sagen, okay, irgendwie nach 2-3 Jahren werden die Leute wieder rausgenommen oder 5 Jahren oder so. Oder man kann anmelden, dass man da bitte rausgenommen werden soll oder kann man das darüber debattieren. Aber bei solchen Geheimlisten, wenn ich noch nicht mal weiß, dass ich aufgezeichnet werde, wie soll ich dann agieren? Wie soll ich dann sagen, nimmt mich da raus aus der Geheimliste, wo ich eigentlich gar nicht wissen dürfte, dass es sie gibt? Ein anderer Punkt, es war noch etwas, aber das habe ich jetzt leider vergessen. Im Großen und Ganzen bei den geheimen Listen wird unter anderem oder Datenbanken wird auch noch gesammelt, Leute, die selber nur in Kontakt, wie gesagt, mit der Polizei geraten. Das heißt, wenn ich jemanden kenne, der jemanden kennt, könnte ich in so einer Liste schon drin sein. Ja? Bin ich also mit meinem guten alten Freund, den ich seit Schulzeiten kenne, aber wir treffen uns nur selten, gehe ich dann ein einziges Mal mit zu einem Fußballspiel und der Typ ist Ultra. Und weiß ich nicht, oder selbst wenn das nicht ist, aber er ist irgendwie polizeibekannt oder ne, also hatte mal Kontakt mit der Polizei, aus welchen Gründen auch immer, ein bisschen vorlaut gewesen, zack, ist er in der Datenbank. Und ich auch. Und wenn ich dann das nächste Mal nur ganz spontan mal zum Fußball spielen möchte, dann werde ich dann dementsprechend wahrgenommen. Das ist ein Problem, weil es schränkt halt auf sehr, sehr unterschwellige Weise die Freiheit ein, wie ich handle und wie ich selber agiere und was ich dann auch machen kann. Ne? Und weiß dann auch gar nicht, warum sucht mich jetzt die Polizei gerade aus. So, nach all dem...
Ergänzend dazu
bitte.
Ist noch die Folge, die daraus entsteht. Also ich weiß jetzt nicht, wie das bei diesen Geheimlisten ist, aber diese normale Dateigewaltigkeit der Sport, die wird halt auch quasi, oder die Info, ob man da drin steht, bekommen die Polizisten bei jeder Abfrage vom Personalausweis.
Ah, wow. Interessant. Okay, die Informationen...
Also wenn man irgendwie in eine normale Verkehrskontrolle kommt und die überprüfen einen, zeitlich, und funken einmal, dann haben die Polizisten, die dich gerade überprüfen, mal diese Info. Und je nachdem, wie die wieder interpretieren, können die halt auch reagieren und halten dich vielleicht länger auf, den suchen dann ein Auto intensiver oder so was. Und wo es auch noch interessant wird, ist zum Beispiel Ausreisen. Also wenn man jetzt irgendwo hinfliegt im Urlaub oder so, muss man ja in der Regel auch irgendwie seinen Ausweis abgeben und der wird kontrolliert, und man selbst wird kontrolliert. Und da läuft man dann so Gefahr, dass sie halt einem die Ausreise verbieten, wenn die halt Angst haben, dass man in den fremden Ländern jetzt auch irgendwie Straftaten
will. Anhand dieser Datenbank oder?
Also wenn man diesen Eintrag hat.
Ja. Oh wow. Auch Europa, also innerhalb von Europa? Also
ja,
EU?
Das ist ja jetzt die Sache, wie stark dann kontrolliert wird.
Ja, genau. Achso, aber ja,
aber theoretisch, wenn die kontrollieren würden, würde halt die Lampe aufleuchten, sag ich mal. Und dann ist dann natürlich auch wieder von einem Zollbeamten, der da sitzt, Interpretationssache, wie schätze ich da jetzt ein? Frage ich den, hole ich den irgendwie ins Hinterzimmer oder nicht? Oder?
Wow. Ja, das könnte. Also, genau, solche, also das weiß man halt nicht, wie dann intern genau dann, also wenn das nur dem Polizeibeamten oder dem Chef des Polizeibeamten irgendwie oder Zollbeamten dann relevant ist, wie der das dann einschätzt. Also wenn man dann quasi auch diese Muster, wonach überhaupt entschieden wird, wann wird jemand rausgenommen und wann nicht, ist auch die Frage, wie transparent darf das sein und so, aber wenn ich das auch nicht weiß und so, ich bin in irgendeiner Datenbank, warum weiß ich davon nichts? Es gibt auch irgendwie Mechanismen, also gesetzliche Vorgaben, dass Leute, die überwacht worden sind, auch irgendwann mal darüber informiert werden sollen, aber das ist keine Verpflichtung oder es hat keine, es führt zu keinen Folgen bei den Polizisten, also grundsätzlich bei Überwachung wohl, bei Überwachungsmaßnahmen, aber oft wird das nicht gemacht, auch nachträglich nicht, ja, das stapelt sich halt bei so vielen Leuten, die man dann mal überwacht. Und da geht es noch nicht mal irgendwie um Vorratsdatenspeicherung, sondern um Leute, die ich explizit überwache, weil sie verdächtig sind. Und selbst die Leute werde ich, verdächtig heißt ja noch nicht schuldig. Ja? Man ist so lange unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Und das kann echt ein Problem sein. Ja? Und wenn ich nicht weiß, dass ich überwacht worden bin, kann ich auch nicht wissen, was weiß die Polizei jetzt über mich. Oder werden diese Daten auch irgendwann mal gelöscht oder so. Also, kann ich auch nichts machen. Ich kann auch keine Informationsfreiheitsangabe. Also, was haben die denn da überhaupt gesammelt? Das könnte ich ja wenigstens machen. Eine Informationsfreiheitsgesetzanfrage, das könnte ich ja dann wenigstens auch machen. Nun, weitere Informationen gibt es natürlich wie immer in den Links unten drunter. Und wir kommen jetzt zum Finale. Hoppala. Und zwar, man kann doch eh nichts machen. Man kann schon was machen. Als allererstes reicht es schon, sich einfach ein bisschen zu informieren. Das klingt langweilig, das kann aber Spaß machen. Also es gibt sehr schöne Formate wie den elektrischen Reporter oder bestimmte Videokanäle, die sich immer mal wieder den netzpolitischen Themen irgendwie die immer mal wieder aufgreifen. Und da kann man sich schon viel bei reintun. Es gibt, wer die lieber liest, kann sich auch Blogs reintun. Es gibt Audio, also hier so Podcasts und so weiter, die man abonnieren kann, kann man sich aufs Smartphone laden, alles gar kein Ding, sehr einfach zu bedienen und auch sehr einfach zu konsumieren, wenn man dann mal Lust drauf hat. Je nachdem, wie das dann ausgeschaltet ist, kann das auch sehr witzig sein, auch wenn es nicht unbedingt immer ein witziges Thema ist. Das ist schon ganz hilfreich. Es reicht aber, wie gesagt, nicht einfach nur regelmäßig die Tagesschau zu gucken, weil da kriege ich explizit netzpolitische Themen nur ganz, ganz selten mit, wenn es eine gewisse Schwelle von Aufmerksamkeit erreicht hat. Ja, also wenn es dann irgendwann relevant wird. TTIP war vorher erstmal kein Thema, bis einige Journalisten überhaupt rausgefunden haben, dass da überhaupt drüber debattiert wird und dass dann irgendwie die breite Bevölkerung dann auch sich da aufgesetzt hat. Genauso wie bei der Vorratsdatenspeicherung und noch vielen, vielen anderen Sachen, die relevant sind. Das findet man halt nicht immer in 15 Minuten Tagesschau. Ja, das muss nicht ein Vorwurf gegenüber der Tagesschau sein, sondern es geht einfach nur darum, dass bestimmte Nachrichtenportale und Journalisten sich spezialisieren. Und wenn ich die dann so nach und nach kennenlerne, kann man das machen. Das Schöne ist, wir haben da so eine Liste. Wir haben bei uns ein eigenes Media-Wiki, also wie die Wikipedia, aufgebaut mit Informationen zu diesen Veranstaltungen hier, zu kommenden Veranstaltungen, zu vergangenen Veranstaltungen und haben da auch die Themenliste der vergangenen netzpolitischen Abende drin, aber eben auch eine Sammlung von Sachen, die quasi zeitlos sind. Ja, Vorratsdatenspeicherung ist immer mal wieder ein Thema oder eben Privatsphäre grundsätzlich oder Privatheit. Wir haben eine extra Seite dafür, das ist die Veranstaltungsseite des Netzpolitischen Abends und ganz unten findet ihr Blogs, Videos, Bilder jetzt nicht, aber Podcasts und vieles, vieles weitere. Wer also daran Interesse hat, gerne das mal in Anspruch nehmen, um überhaupt erstmal da so ein bisschen reinzukommen, weil Netzpolitik in Google einzugeben, da findet man nicht immer unbedingt die besten Sachen. Kommen wir weiter. Da sind wir schon ein bisschen beim Thema, was nächsten Monat stattfindet. Dezentralisierung der Daten und Dienste. Facebook hat über 1 Milliarde Nutzer. Das bedeutet aber auch, dass diese Masse an Informationen halt auch bei einem großen Player sitzt. WhatsApp ja natürlich auch, ne? Der Facebook-Manager und. Das sind alles unfassbar viele Daten. Bei Google sieht es genauso aus. Ja? Wenn ich Google Docs, Gmail, YouTube, ja, mir fällt jetzt nichts Drittes ein, es gibt noch ganz viele, Google Plus, ja, wenn ich das alles nutze, dann habe ich zwar unterschiedliche Dienste benutzt, aber immer nur bei derselben Firma. Das ist auch nicht so hilfreich. Also lieber Sachen mal ein bisschen aufteilen. Diese All-in-One-Sachen sind zwar sehr schön und sehr einfach zu bedienen und die funktionieren auch oft, nicht immer, aber sie sind halt nicht zielführend. Und deswegen gerne mal Sachen aufsplitten. Wie gesagt, mehr Informationen dazu nächsten Monat, letzten Donnerstag im Monat wieder hier um 18 Uhr. Open-Source-Programme ist auch ein Thema für den nächsten Monat. Open-Source-Programme zu nutzen oder Open-Source-Software zu nutzen ist sehr relevant, um herauszufinden, welche Daten überhaupt über mich erhoben werden, weil man da es am besten überprüfen kann oder am ehesten noch überprüfen kann. Wenn ich ein Outlook habe oder ein Windows, weiß ich nicht unbedingt, welche Daten alle über mich erhoben werden, außer es steht in den AGBs und die liest keiner. Ja, und da gibt es meistens irgendwie auch Selbstbeschreibungen, Wikis und Dokumentationen zu den Programmen. Und es gibt dann auch natürlich dementsprechende Berichte, welche Sachen erhoben werden. Also wenn ich so an Windows 10 denke und so weiter, dann wird es ganz, ganz gruselig, weil da hat zum Beispiel Microsoft auch die Möglichkeit eingestellt, dass sie von Redmond aus, also von weit entfernt, einfach mal eure Einstellungen ändern können. Und das ist ein anderes Thema. So, und das ist eigentlich auch relevant. Für datenschützende Dienste zahlen. Facebook ist kostenlos, zumindest die meiste Zeit. Wenn man noch ein bisschen Aufmerksamkeit generieren möchte, dann schon nicht mehr, aber die meiste Zeit sind solche Dienste kostenlos. Zum Ausprobieren ist es super. Aber es gibt natürlich auch Dienste, die sich extra auf die Fahne schreiben, so wie Posteo und Mailbox.org und so weiter, die sagen, wenn ihr uns 1 Euro pro Monat für unseren Mail-Service bietet, dann werden wir keine Informationen weitergeben und so weiter und so fort. Dann können wir uns halten. Dann können wir weiterhin die Infrastruktur euch anbieten. Und den 1 Euro würde ich dann tatsächlich, da würde ich an euch appellieren, den dann auch zu zahlen. Und von eurem Gmail-Konto weg, von eurem Hotmail-Konto weg und wie sie nicht alle heißen, auch Web.de und GMX, das sind auch große Player. Web.de und GMX gehören auch, glaube ich, zu United Internet, die ja selber wieder eine große Firma sind. Also nur weil es ein anderes Label hat, heißt es nicht, dass es wieder unterschiedliche Firmen sind und so weiter. Deswegen, also das wäre dann der Punkt da, deswegen, es ist nicht teuer und es hilft aber schon ganz viel, so gewisse Dinge einfach zu umgehen. Weil man auf Facebook, wie gesagt, nicht der Kunde ist, sondern das Produkt. Weil der das Geld gibt, ist der Kunde. Und das sind die Leute, die Werbung schalten wollen. Alles klar. Dann noch als allerletztes, wer jetzt zum Aktivist werden möchte, kann das machen. Es gibt E-Petitionen, bei denen man mitmachen kann. Auch E-Petitionen des Bundestages, alles gar kein Problem. Man kann bei Demos mitlaufen. Aber viel einfacher, bequemer, aber auch durchaus wichtig ist, dass man in so viele Filterblasen wie möglich gewisse Informationen streut. Natürlich mit dem Risiko, dass man als der Netzpolitik-Typ irgendwann mal abgestempelt ist, vielleicht nicht so oft. Aber da, wo es wirklich wichtig wird, obwohl das natürlich alles wahnsinnig wichtig ist, aber da, wo ihr selber das Gefühl habt, da kann man was machen oder das ist mir wirklich ein wichtiges Thema, weil es direkt was mit mir zu tun hat oder wo ich das auch anderen Leuten erklären kann und. Oder wo ich vielleicht auch die Zielgruppe kenne. Also, welche Freunde habe ich, die interessieren sich alle für Fußball? Ich werfe denen mal hin, dass es Fußballdatenbanken, geheime Fußballdatenbanken der Polizei gibt. Das könnte schon ganz hilfreich sein, weil dann auf einmal ein Bewusstsein entsteht, was vorher nicht da gewesen ist. Wie auch. Man muss ja erstmal mit den Informationen konfrontiert werden. Und deswegen, das Aufmerksamkeitsschaffen ist schon ein Kernelement. Und somit sind wir mit diesem Punkt durch. Und ich möchte mich herzlich bedanken, dass ihr heute hier wart. Und wenn ihr noch Fragen habt, bitteschön. Danke.
Wäre nicht schlecht, um zu sehen, was haben die eigentlich von mir an Daten, ne? Also umgekehrt zu gucken.
Also jetzt Facebook und Co. Was hat Facebook oder sonst wer von mir an Daten? Die haben tatsächlich Tools dafür. Die müssen das nach EU-Recht sogar freigeben. Das heißt, ich selber kann bei Facebook auf bestimmten Seiten, die sind natürlich dementsprechend verschachtelt, ne, dass du nicht so oft da runter gehst, aber inzwischen haben sie es so eingerichtet, dass man die als PDFs, glaube ich, sogar runterladen kann. Früher war es so, dass Max Schrems, der ja ziemlich bekannt ist als der Typ, der gegen Facebook vorgegangen ist vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der dann seine 1500 Seiten bekommen hat und die ausgedruckt hat und dann so, das sind meine Daten und ich habe Facebook noch nicht mal intensiv benutzt, aber wie wir ja vorhin auch angesprochen haben, ist intensiv nutzen, heißt ja nicht, dass nicht trotzdem Daten erhoben werden und auch nicht unbedingt wenige. Und inzwischen hat Facebook, weil so viele, nachdem Max Schrems das gemacht hat, so viele das auch wollten, haben die dafür extra Seiten eingerichtet. Da dann einfach mal gucken. Google Plus, beziehungsweise Google grundsätzlich, die haben inzwischen auch eigene Streams dafür, beziehungsweise eigene Seiten, wo man das ebenfalls machen kann. Und normalerweise müsste das immer möglich sein. Ab einer gewissen Größe einer Firma muss das möglich sein. Eine andere Sache ist, wenn es um staatliche Sachen geht, wie zum Beispiel das Informationsfreiheitsgesetz, weil es ist ja auch nicht uninteressant, mal zu wissen, was weiß der Staat eigentlich über mich. Und da kann man sicherlich bei einigen Ämtern und so weiter mal anfragen, weil da gibt es dann eben nach Bundesländerrecht, also nach Landesrecht, gibt es ja auch Vorgaben, dass man das machen kann. Und es gibt Frag den Staat, ein schönes Portal, wo sowas quasi automatisiert ist, wo es schon Vorgaben gibt. Aber da geht es meistens um Sachen, die auch für die Öffentlichkeit irgendwie relevant sind. Also warum ist die Brücke, auf die wir seit 3 Jahren warten, warum ist sie noch nicht gebaut oder solche Sachen? Oder ich hätte gerne mal ich hätte mal gerne die Abrechnung der Landessparkassen oder sowas oder die Finanzberichte und dann müssen die damit rausrücken. Also bei Frag den Staat geht es eher um Daten, die für eine Öffentlichkeit relevant sind und nicht unbedingt privat. Aber da gibt es auch, glaube ich, Vorlagen für private Anfragen. Genau. Okay, wenn nicht noch weitere Fragen sind, dann wie gesagt nochmal vielen Dank und dann hoffe ich natürlich, dass ihr auch nächsten Monat mit dabei seid, weil wir haben ja jetzt schon ganz viele Teaser innerhalb der Präsentation gehabt für nächsten Monat und da wird es dann deutlich praktischer, wo dann selber Apps runtergeladen werden können und wo wir auch gerne mal helfen, also wo es nicht nur allein auf irgendeinen Vortrag ausgeht, sondern wo wir auch einfach zeigen wollen, man kann auch selber ein bisschen was machen. Und wir natürlich hier intern im Labor auch einige Sachen nutzen, die sich einfach bewährt haben, die gerne auch von mehreren Leuten benutzt werden. Wenn man dann auch die dementsprechenden Kontakte hat, funktioniert das. Alles klar. Nochmals vielen Dank.